Eine Krankenschwester-Schülerin legt ihre Abschlussprüfung ab. Nervös steht sie vor dem Prüfer und wartet auf die nächste Frage. Die lässt nicht lange auf sich warten. Der Prüfer sagt: Stellen Sie sich vor, Sie gehen die Straße entlang und sehen einen Mann, der einen Hitzeschlag hat. Was machen Sie? Erleichtert, weil sie die Antwort kennt, antwortet die Schülerin: Ich lege ihn in den Schatten und mache ihn kalt. Heute Morgen möchte ich mit euch über Schatten reden oder über Schatten nachdenken, über einen Schatten. Ich denke, wir sind alle mit Schatten vertraut, oder? Wir wissen, was ein Schatten ist. Wir wissen, dass ein Schatten keine eigenständige Substanz hat und obwohl man einen Schatten sehen kann, kann man ihn nicht ertasten, hören, riechen oder schmecken. Also ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal an einem Schatten geleckt? Nee. Lohnt sich nicht, schmeckt man nichts. In gewissem Sinne ist ein Schatten also eigentlich nichts. Ich werde heute also irgendwie über nichts predigen. Aber wenn ich fertig bin, werdet ihr hoffentlich wissen, warum dieser besondere Schatten so wichtig und eben nicht nichtig ist. Obwohl es in meiner Predigt in erster Linie um einen alttestamentlichen Text geht, möchte ich aber mit einem Abschnitt aus dem Neuen Testament beginnen. Wenn du also deine Bibel zur Hand hast, dann schlag Hebräer 8 auf. Und ich lese Hebräer 8, Vers 1 bis 7. Und dort steht: Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. In diesem Text bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs zweimal auf die Stiftshütte. Zunächst schreibt er in Vers 2 von der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat. Und anschließend schreibt er in Vers 5 von der Stiftshütte, die Mose als Abbild und Schatten des Himmlischen errichten sollte. Und so erfahren wir in diesem Abschnitt gleich mehrere Dinge über diese Stiftshütte. Erstens das Wichtigste. Sie war nur eine Kopie und ein Schatten der wahren Stiftshütte im Himmel. Und das ist der Schatten, den wir uns heute Morgen zusammen ansehen werden. Diese Kopie. Zweitens, als Teil des ersten Bundes war diese Schattenstiftshütte an und für sich unzureichend, sodass ein zweiter Bund nötig wurde. Und drittens, Jesus als Vermittler dieses neuen Bundes ist dem Bund, zu dem diese von Mose errichtete Hütte gehörte, weit überlegen. Aber warum sollten wir uns dann überhaupt die Zeit nehmen, diese Schattenstiftshütte zu studieren, wenn sie doch nur das Abbild von etwas ist, was weitaus besser ist? Zwei Gründe möchte ich euch nennen. Erstens, Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich glaube das. Und ich denke, die meisten von euch glauben das auch, denn sonst wärt ihr heute nicht hier. Aber wusstet ihr, dass es 50 Kapitel in der Bibel gibt, die gewissermaßen mehr oder weniger dieser Stiftshütte gewidmet sind? Das sind 25 Mal mehr als die zwei Kapitel, die sich mit der Schöpfung beschäftigen. Also scheint Gott die Stiftshütte irgendwie doch ziemlich wichtig gewesen zu sein. Und genau deshalb sollte es für uns auch wichtig sein. Ihr braucht jetzt aber keine Angst zu haben. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich heute Morgen die ganzen 50 Kapitel vorlese. Ich habe sie mir ehrlich gesagt noch nicht mal für die Vorbereitung komplett durchgelesen. Dafür hätte meine Zeit einfach irgendwie nicht gereicht. Und stattdessen werden wir nur einige der Höhepunkte herausgreifen. Und zweitens, selbst wenn dieser Stiftshütte nicht so ein großer Teil der Bibel gewidmet wäre, dann wäre sie trotzdem wichtig. Denn der Abschnitt, den wir gerade im Hebräerbrief gelesen haben, zeigt, dass sie uns ein tieferes Verständnis von Jesus gibt, was er ist und was er für uns getan hat. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, mal einen Blick darauf zu werfen. Aber bevor wir damit fortfahren, ein kleiner Hinweis. Bei der Stiftshütte, da gibt es wie bei so vielen anderen Sachen in der Bibel, zwei unnötige Extreme. Das eine Extrem habe ich schon angesprochen. Es besteht darin, die Stiftshütte ganz zu ignorieren und davon auszugehen, dass wir nichts mehr davon lernen können, weil sie veraltet ist. Aber ich habe ja schon gesagt, das wird eigentlich dem Wort Gottes nicht gerecht. Das andere Extrem sind diejenigen, die jedes einzelne, auch noch so kleine Detail betrachten und jedem eine geistliche Bedeutung zuschreiben. Es kann schon sein, dass jedes Teil dieser Stiftshütte eine geistliche Bedeutung hat, aber wir haben einfach nicht genug Informationen, um das seriös sagen zu können. Und deshalb werden wir uns heute auf Bereiche beschränken, in denen wir unsere Schlussfolgerungen anhand der Bibel stützen oder zumindest deutliche Anklänge sehen können. Also, schlagt jetzt mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, 2. Mose 25 auf. Ich werde nur ein paar Verse aus diesem Kapitel vorlesen und auch noch aus ein paar anderen Kapiteln und euch dann auf einen kleinen Rundgang durch die Stiftshütte mitnehmen. Wir werden uns aufgrund der fehlenden Zeit nicht an jeder Stelle lange aufhalten können. Kurzer Werbeblock. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt doch einfach unter der Woche zur Tempelausstellung und fragt Tim und Klaus. Besonders wichtig finde ich den zweiten Teil davon. Also ihr dürft sehr gerne kommen. Sehr wichtig finde ich, fragt Tim und Klaus und nicht mich. Die haben sich damit richtig gut beschäftigt. Nutzt einfach die Gelegenheit und guckt euch das Ganze in 3D an. Also sehen wir es zunächst mal 2. Mose 25, Vers 8 und 9 an. Dort sagt Gott, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und in 2. Mose 25, Vers 40 ergänzt Gott, und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt ist. Also zweimal machte Gott Mose klar, dass alles genau so gebaut werden sollte, wie Gott es befohlen hatte, beziehungsweise wie Gott es ihm gezeigt hatte. Zuerst in Bezug auf die Stiftshütte und dann in Bezug auf die Ausstattung der Stiftshütte. Die Stiftshütte war Gottes Idee und sie sollte Gottes Charakter und seinen Rettungsplan verdeutlichen. Und deshalb musste sie genau nach den Plänen gebaut werden, die Gott Mose gab. Konzentrieren wir uns zunächst auf den allgemeinen Zweck der Stiftshütte. Den hat Gott seinem Volk in 2. Mose 25, Vers 8 gesagt. Dort heißt es ja, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Gott wollte die Stiftshütte als Ort, an dem er wohnt. Können wir uns vorstellen, ne? Natürlich ist Gottes Gegenwart nicht auf ein physisches Bauwerk beschränkt. Und deshalb sagt Paulus ja auch in Apostelgeschichte 17, Vers 24, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also Gott hat gesagt, er will die Stiftshütte als einen Wohnort für sich, aber wir erfahren in der Bibel auch, Gott wohnt nicht in Tempeln oder Stiftshütten, die von Menschen gebaut sind. Aber als die Israeliten durch die Wüste wanderten und schließlich das verheißene Land betraten, da brauchten sie einen solchen Ort. Die Israeliten brauchten das, nicht Gott. Diese Notwendigkeit wird nur wenige Kapitel später deutlich. Während Mose auf dem Berg Sinai war, um die Tafeln mit den 10 Geboten und die Bauanleitungen für die Stiftshütte zu bekommen, da wurde das Volk unruhig. 40 Tage lang sahen sie keinen Beweis für die Gegenwart Gottes, weil sie die Stiftshütte noch nicht hatten. Und so machten sich die Israeliten schließlich dieses goldene Kalb und beteten es an und stifteten damit großes Chaos und zogen Gottes Zorn auf sich. Also, die Stiftshütte war nicht in erster Linie dafür, dass Gott dort wohnen kann, weil Gott diesen Wohnort nicht braucht. Die Stiftshütte war dafür da, dass das Volk Israel sehen kann, dass Gott bei ihnen wohnt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe ein Bild davon, wie die Stiftshütte ausgesehen haben könnte. Also, das ist natürlich alles immer wieder, in den alten biblischen Dokumenten sind leider keine Zeichnungen dabei. Aber das haben Bibelforscher rausgefunden, so könnte es aussehen. Wie gesagt, wenn ihr es noch ein bisschen plastischer haben möchtet, dann kommt zur Tempelausstellung. Aber ich finde einfach, sowas sehen zu können, ist immer eine große Hilfe, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Die Maßangaben, das nur noch kurz ein kurzer Ausflug in die Richtung, die Maßangaben, die Gott Mose gegeben hat, sind in der Bibel in Ellen angegeben. Die Angaben darüber, wie lang eine Elle ist, die schwanken ein bisschen. Das liegt daran, dass sich die Maßeinheit im Laufe der Zeit immer mal wieder verändert hat und dass teilweise auch unterschiedliche Varianten gleichzeitig bestanden. Ein kurzes Beispiel aus Deutschland, das fand ich interessant. Die Augsburger Elle betrug 58,7 cm, die Nürnberger Elle allerdings 65,65. Die württembergische Elle entsprach 61,34 cm und die bayerische Elle sogar 83,30. Ist dann ziemlich schwierig, mit so einer Elle was zu bauen. Ne? In Hamburg gab es eine kurze Elle mit 57,31 cm und eine lange Elle mit 68,77 cm. Da muss man doch durcheinander kommen, wenn man versucht, ein Haus zu bauen, oder? Also so viel nur mal kurz dazu, dass es manchmal etwas schwierig ist, alte Maßangaben in heutige Maße umzuwandeln. Eine israelitische Elle entsprach wohl zwischen 45 und 52,5 cm. Also jetzt einfach mal für uns, grob gesagt 50 cm. Aber damit das nicht zu kompliziert und stattdessen ein bisschen anschaulicher wird, habe ich euch die Maße einfach mal für die Predigt umgerechnet. Wir starten unsere Tour hier, also eigentlich da, im Vorhof, beziehungsweise beim Eingang zum Vorhof. In 2. Mose 27, Vers 18 und 19 lesen wir dazu, die Länge des Vorhofes soll 100 Ellen sein, die Breite 50 Ellen, die Höhe 5 Ellen, und alle Behänge sollen von gezwirnter, feiner Leinwand sein und seine Füße aus Kupfer. Alle Geräte der Wohnung für den gesamten Dienst und alle ihre Zeltpflöcke und alle Zeltpflöcke des Vorhofes sollen aus Kupfer sein. Also, dieser Vorhof, der Vorhof der Stiftshütte, also die eigentliche Stiftshütte ist das hier, und das hier ist der Vorhof und alles zusammen wird auch manchmal als Stiftshütte bezeichnet. Also, dieser Vorhof war von weißen Leinenvorhängen umgeben, die an Stangen aufgehängt waren. Sie wurden natürlich von Säulen getragen, die dann eben in einen Kupfersockel eingelassen waren. Der Vorhof war ein Rechteck, ungefähr 50 Meter lang und 25 Meter breit. Und damit war die Stiftshütte insgesamt etwa halb so lang und halb so breit wie ein heutiges Bundesliga-Stadion. Also, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Hier oben seht ihr auch Fußballfeld, Stiftshütte. Also, so ungefähr. Es gab, logischerweise, ein Eingangstor, das immer nach Osten zeigte. Und dieses Eingangstor war etwa 10 Meter breit und bestand aus Vorhängen, die aus blauem, purpurnen und scharlachroten Fäden gewebt waren. Das Tor zeigte nach Osten, sodass die Menschen beim Betreten der Stiftshütte nach Westen blickten. Weg von der aufgehenden Sonne. Die aufgehende Sonne wurde in vielen der damaligen Kulturen als Gott verehrt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott das dann extra andersrum gemacht hat, damit eben diese Verbindung nicht gesehen wird. Die weißen Leinenvorhänge könnte ich mir vorstellen. Diese weißen Leinenvorhänge, die den Vorhang umgaben, waren wahrscheinlich ein Bild für die Heiligkeit Gottes. Jeder Israelit dürfte den äußeren Vorhof betreten, aber nur durch das eine Tor an der Ostseite des Vorhofs. Es fällt dabei nicht schwer, eine Verbindung zu Jesus zu ziehen, der sich in Johannes 10, Vers 7 als die Tür bezeichnet, die einzige Tür. So wie es nur eine Tür gab, um die Stiftshütte zu betreten, gibt es auch nur einen Weg, um zu Gott zu gelangen, durch den Glauben an Jesus. Aber wichtig ist in diesem Fall, wohin dieser Weg in der Stiftshütte führte. Denn das Erste, was die Israeliten nach dem Betreten der Stiftshütte sahen, war der große Brandopferaltar. Über den lesen wir in 2. Mose 27, Vers 1. Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz. 5 Ellen lang und ebenso breit, dass er viereckig sei und 3 Ellen hoch. Also, dieser Brandopferaltar war gewissermaßen das größte Möbelstück in der Stiftshütte. Dieser Altar war 5,5 Meter lang, 5,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Er war aus Akazienholz gefertigt, das mit Kupfer überzogen war, und er hatte 4 kupferne Hörner, 1 an jeder Ecke. Ganz ehrlich, richtig vorstellen kann ich mir das nicht, wie ein Altar mit Hörnern aussieht, aber das ist das, was wir aus der Bibel wissen. Der Altar war nicht nur das größte Möbelstück, sondern auch das, das am meisten benutzt wurde. Beim Allerheiligsten werden wir später noch sehen, dass es überhaupt nur einmal im Jahr von einer einzigen Person betreten wurde. Auf dem Brandopferaltar dagegen brachten die Priester jeden Morgen und jeden Abend ein Opfer dar. Aber das war noch lange nicht alles. Das Volk konnte den ganzen Tag lang kommen, um Opfer darzubringen. Ganz praktisch, niemand kam an diesem Altar vorbei, ohne tierisches Blut zur Vergebung seiner Sünden zu vergießen. Und auch hier haben wir kein Problem damit, eine Verbindung zu Jesus zu ziehen. Es ist immer noch wahr, dass sich niemand dem heiligen Gott nähern kann, ohne dass seine Sünden durch das Blutvergießen gesühnt würden. Aber weil Jesus sein eigenes Blut ein für alle Mal vergossen hat, sind wir nicht mehr auf das Opfer von Tieren angewiesen. Wir können so zu Gott kommen. In Hebräer 10, Vers 10 heißt es daher, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir müssen keine Tieropfer darbringen und ich als Pastor bin sehr froh, dass ich sowas nicht machen muss. Das nächste Möbelstück, das sich im Vorhof befand, war hier dieses Kupferbecken. Es befand sich zwischen dem Brandopferaltar und dem Eingang zur eigentlichen Stiftshütte. In den Worten Gottes an Mose finden sich nur wenige Einzelheiten über die Konstruktion des Beckens. In 2. Mose 30, Vers 18 sagt Gott, du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen, mit einem Gestell aus Kupfer, zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun. Kurz gesagt, das war ein Waschbecken. Dieses kupferne Waschbecken wurde nur von den Priestern benutzt. Sie wuschen damit ihre Hände, mit denen sie Gott dienten. Und sie reinigten damit ihre Füße, mit denen sie die Stiftshütte betraten oder sich dem Altar näherten, um dort zu dienen. Der Gedanke dahinter war, dass sie erst gereinigt werden mussten, bevor sie Gott dienen konnten. Auch hier ein Bezug zu Jesus. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Das ist wichtig. Jeder Jünger Jesu ist ein Priester. Und genau wie diese alttestamentlichen Priester müssen wir gereinigt werden, bevor wir Gott dienen können. Aber wir tun das nicht physisch, indem wir Hände und Füße waschen. Vielmehr tun wir es geistlich, indem wir unsere Sünden bekennen und Buße tun. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir daher, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Unsere Sünden müssen nur einmal gesühnt werden. Das hat Jesus anstelle der Opfer auf dem Brandopferaltar getan. Und trotzdem müssen wir, wie bei diesem Kupferwaschbecken, täglich gereinigt werden, indem wir unsere Sünden bekennen. Nachdem sie ihre Hände und Füße gewaschen hatten, betraten die Priester das Heiligtum der Stiftshütte, also das hier. Es war ein Rechteck, in dem Fall noch ein Zelt, später beim Tempel natürlich ein stabileres Gebilde. Es war ein Rechteck von 15 mal 5 Meter und 5 Meter hoch auch. Und dieses Rechteck wurde von 4 Tüchern umschlossen. Es waren Tücher aus Leinen, aus Ziegenhaar, Widderfell und Dachsfell, zumindest je nach Übersetzung. Das hier ist jetzt ehrlich gesagt ein Beispiel für Details, die ich euch nicht deuten werde, weil meines Wissens zu wenige Informationen dazu vorliegen, was diese verschiedenen Stoffe überhaupt bedeuten sollen. Vielleicht wissen Tim und Klaus mehr. Ich muss ehrlich sagen, das waren einfach 4 verschiedene Materialien und da zu viel rein interpretieren, traue ich mir nicht zu. Das Heiligtum war außerdem in zwei Bereiche unterteilt. Einmal praktisch hier vorne das Heilige und das Allerheiligste, da hinten dran. Nur Priester durften das Heilige betreten. Und zwar erst, nachdem sie ihre Sünden am Brandopferaltar gesühnt hatten und nachdem sie ihre Hände und Füße im kupfernen Waschbecken gereinigt hatten. Das Heilige, also der vordere Teil von dem Zelt, war 10 Meter mal 5 Meter groß. Es enthielt drei, ich sage jetzt mal, Möbelstücke, die alle entweder aus Gold waren oder dann mit Gold überzogen wurden. Erstens der Leuchter hier an der Südwand, an der linken Seite. Da ist dann, glaube ich, nicht Süden. Der Tisch mit den Schaubroten an der Nordwand. Da Süden. Da Norden, da Süden. Und drittens der Räucheraltar hier, praktisch direkt am Vorhang zum Allerheiligsten. Beziehungsweise ich hoffe mit einem genügend Abstand, damit nicht der Vorhang anfängt zu brennen. Kein Feuer in Zelten machen, bitte. Also diese drei Gegenstände wurden den Priestern zur Verfügung gestellt. Und damit sie eben ihren Dienst vor Gott verrichten konnten. Wir haben bereits gesehen, dass jeder Jünger Jesu auch ein Priester ist. Und deshalb glaube ich, dass diese drei Gegenstände ein Bild sind für die Segnungen, die Gott für diejenigen bereitstellt, die ihm dienen. Wie gesagt, das ist jetzt meine Deutung. Ich könnte es mir so gut vorstellen. Zunächst der goldene Leuchter. In 2. Mose 25, Vers 31 sagt Gott zu Mose, du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen. Fuß und Schaft in getriebener Arbeit mit Kelchen, Knäufen und Blumen. Ich glaube, dieser Leuchter ist von der ganzen Stiftshütte das, was wir am ehesten kennen. Das, was man auch öfter mal bei manchen Leuten zu Hause auf dem Kamin stehen sieht. Wir müssen bedenken, die Stiftshütte hatte kein Fenster. Und deshalb war dieser Leuchter dort die einzige Lichtquelle. Er war aus einem einzigen Stück massivem Gold gefertigt und wog wohl ungefähr 30 Kilogramm. Er bestand aus 6 Zweigen und einem Schaft in der Mitte. An jeder Spitze befand sich ein Becher in Form einer geöffneten Mandelblüte. Und in jedem dieser Becher war eine Öllampe. Zweimal am Tag kümmerten sich die Priester um den Docht und füllten das Olivenöl nach, damit das Licht nie erlosch. Der Leuchter, finde ich, erinnert uns natürlich an die Worte Jesu aus Johannes 8, Vers 12, als er sagte, ich bin das Licht der Welt. Als Licht der Welt kam Jesus, um eine dunkle Welt zu erleuchten. Der Tisch mit den Schaubroten, der ist etwas Besonderes, weil seine Bedeutung liegt nicht in dem Tisch selbst, sondern in dem, was auf ihm lag. Nachdem Gott Mose erklärte, wie der Tisch gebaut sein sollte, nämlich aus Akazienholz und mit Gold überzogen, da sagte Gott in 2. Mose 25, Vers 30, und du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Also dieser Tisch diente also gewissermaßen einfach nur als Ablage. Als Ablage für 12 Brote. Sie wurden in zwei Reihen zu je 6 Broten auf den Tisch gelegt. An jedem Sabbat tauschten die Priester die Brote gegen neue Brote aus. So, und jetzt was Wichtiges. Dann war es ihnen erlaubt, die alten Brote zu essen. Warum ist das wichtig? In den heidnischen Tempeln glaubte man, dass hier die Götter aßen. Also es wurde dort das Brot hingestellt, damit die Götter essen können. In der Stiftshütte Israels wurde dies jedoch als der Ort verstanden, an dem Gott sein Volk speiste, da er selbst keine Nahrung benötigte. Und deshalb durften die Priester es ganz offiziell essen und mussten es nicht heimlich tun, wie es vermutlich bei den Heiden Sitte war, damit das Brot hinterher weg war. Dieser Tisch mit den Broten erinnert mich wieder an Worte Jesu. Nämlich, logischerweise, Johannes 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Es erinnert aber auch an das beispielhafte Gebet Jesu, in dem er uns lehrte, um das tägliche Brot zu bitten. Dieses Brot, das er uns gerne gibt. Der Räucheraltar, der wird in 2. Mose 30 beschrieben. In den Versen 1 und 2 sagt Gott, du sollst auch einen Räucheraltar machen, aus Akazienholz, eine Elle lang und ebenso breit, viereckig, und zwei Ellen hoch mit seinen Hörnern. Wieder ein Altar mit Hörnern. keine Ahnung. Wir erfahren also, der Räucheraltar war etwa 50 cm lang, 50 cm breit, 1 Meter hoch. 4 goldene Hörner und er diente zum Verbrennen von Räucherwerk. An mehreren Stellen in der Bibel wird Räucheropfer als Bild für das Gebet verwendet. Und so heißt es beispielsweise in Offenbarung 8, Vers 4, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf zu Gott. Der Räucheraltar in der Stiftshütte erinnert mich daher daran, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, unsere Gebete hört und dort für uns eintritt. Und damit kommen wir zu diesem Bereich, zum Allerheiligsten, dem Teil der Stiftshütte, in dem Gott wohnte. Dieser Teil der Stiftshütte, der Gottes Gegenwart symbolisierte. Das Allerheiligste war durch einen dicken Vorhang vom Rest der Stiftshütte getrennt. Es war ein Raum, der 5x5x5 Meter groß war. Darin gab es zwei Gegenstände, die beide mit Gold überzogen waren. Die Bundeslade und den Gnadenthron auf dem Deckel der Bundeslade. Nur der Hohepriester durfte das Allerheiligste betreten. Und das auch nur an einem Tag im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag. Er betrat es ehrfurchtsvoll in völliger Stille, mit gesenktem Kopf und nackten Füßen. An seinem Fuß war ein Seil befestigt und an einem Gewand hingen Glöckchen, sodass sein Leichnam im Falle seines Todes herausgezogen werden konnte, weil da ja kein anderer rein durfte. Logisch, ne? Der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten erinnert uns an die Trennung zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Aber in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, da heißt es in Markus 15, Vers 38, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Das bedeutet, dass Gott das Opfer Jesu am Kreuz als das Mittel akzeptiert hat, das uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Das ist wichtig. Im Allerheiligsten stand dann die Bundeslade. Sie war eigentlich eine rechteckige Holztruhe, die innen und außen mit reinem Gold überzogen war. 1,2 Meter lang, 70 Zentimeter breit, 70 Zentimeter hoch. Sie stellte dann gewissermaßen den Wohnort Gottes in der Stiftshütte dar und sie beinhaltete die beiden Gesetzestafeln, einen goldenen Topf mit Manna und Aarons Stab. Also ihr wisst, dieser Stab, den Aaron gebraucht hat, aber eben dieser Stab, der an einer Stelle in der Bibel angefangen hat zu wachsen. Gehstock fängt an zu wachsen, ist wichtig. Also, die Gesetzestafeln erinnern uns daran, dass Jesus die Erfüllung des Gesetzes ist und dass er der einzige Mensch ist, der ein sündloses Leben gelebt und nie eines der Gebote gebrochen hat. Aarons Stab stellt etwas Totes dar, das Gott zum Leben erweckt hat, so wie er es tat, als er seinen Sohn Jesus aus dem Grab auferweckte. Und der Topf mit Manna, der erinnert uns natürlich einmal mehr daran, dass Jesus das Brot des Lebens ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Und dann gibt es noch den Gnadenthron. Der Gnadenthron, wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, Deckel oder Deckplatte. Es war der Deckel der Bundeslade. Er war aus massivem Holz gefertigt, an beiden Enden befanden sich goldene Engel, die sich mit ihren Flügeln beinahe berührten. Sie deuteten die Nähe des lebendigen Gottes an. In dem Wort Deckplatte steckt der Begriff Zudecken, der aber auch mit Sühnen oder mit Blutbesprengen übersetzt werden kann. Hier versöhnte der Hohepriester das Volk Israel mit Gott und erwirkte die Begnadigung der Sünder, indem er einmal im Jahr das Opferblut darauf sprengte. In Römer 3, Vers 25 schreibt Paulus über Jesus, Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. An dieser Stelle ist das Wort für Sühne die griechische Entsprechung des hebräischen Wortes für diesen Sühnedeckel, wodurch dieser Gnadenthron letztlich zum Ausdruck der Gnade Gottes in unserem Leben wird, weil er für die Vergebung steht, die uns Jesus ermöglicht hat. So, Natürlich habe ich bei diesem kurzen Rundgang durch die Stiftshütte nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich hoffe, ich habe euch genug erzählt, um euch davon zu überzeugen, dass dieser Schatten, also die Stiftshütte, wichtig ist. Aber die wirklich wichtige Frage, die wir heute Morgen noch beantworten müssen, ist eine ganz andere. Nämlich, welche Auswirkungen hat das denn alles auf mein Leben? Also ich meine, wir haben uns jetzt ein Bild angeguckt und ein paar altmodische Möbelstücke betrachtet. Was hat das denn für einen Einfluss auf unser Leben? Nun, ich denke, wir sehen eine Sache bei der Stiftshütte sehr deutlich. Und diese eine Sache ist, Gott nimmt die Sünde ernst, also müssen wir das auch. Gott nimmt die Sünde ernst, also müssen wir das auch. Alles an dieser Stiftshütte erinnert mich daran, dass meine Sünde ernst ist, weil sie mich von Gott trennt. Die Stiftshütte erinnert mich daran, wie unfähig ich bin, mit meiner Sünde alleine fertig zu werden. Machen wir uns da nichts vor. Wenn nur der hohe Priester nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten durfte und selbst dann nur, nachdem er strenge Reinigungsriten durchlaufen hatte, welche Chance hat da einer von uns? Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus unsere Sünde bereits beseitigt hat. Und deshalb möchte ich zum Abschluss meiner Predigt nochmal zum Hebräerbrief zurückkommen. Und diesmal Hebräer 9, Vers 11 bis 14. Dort lesen wir, Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Beachtet die beiden Dinge, die Jesus für uns getan hat. Erstens dient er als unser Brandopfer und sichert uns eine ewige Erlösung, indem er die Strafe für unsere Sünden ein für alle Mal durch das Vergießen seines Blutes bezahlt hat. Er bietet uns einen Weg, um durch den Vorhang in das Allerheiligste einzutreten, damit wir eine persönliche Beziehung zu einem heiligen Gott haben können. Und zweitens dient er auch als unser kupfernes Waschbecken, indem er unser Gewissen von unseren toten Werken reinigt, damit wir dem lebendigen Gott täglich dienen können. Und deshalb habe ich heute zwei unterschiedliche Anwendungen für euch. Wenn du bisher versucht hast, durch eigene Anstrengungen zu Gott zu kommen, hast du das wahrscheinlich als sehr frustrierend empfunden. Und während wir heute Morgen die Stiftshütte betrachtet haben, hast du vielleicht erkannt, warum das so ist. Es ist eine unmögliche Aufgabe, für einen sündigen Menschen zu dem heiligen Gott zu kommen. Man kommt nicht in das Allerheiligste rein, ohne vorher am Brandopferaltar, am Waschbecken und am Räucheraltar vorbeizukommen. Geht nicht. Und am Vorhang natürlich auch. Also es geht nicht, es ist unmöglich. Der einzige Weg, wie wir uns Gott nähern können, ist durch Jesus. Und wenn du diesen Schritt noch nie getan hast, dann lade ich dich dazu ein, das zu tun. Am besten heute. Da ich aber davon ausgehe, dass die meisten von euch dies bereits getan haben, schlage ich dir etwas anderes vor. Obwohl du durch den Glauben an Jesus bereits Zugang zu Gott erhalten hast, bist du wie die Priester, die sich immer wieder die Hände und Füße waschen mussten, bevor sie Gott dienen konnten. Du bist genau wie sie. Du bist ein Priester. Musst Hände waschen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, jeden Tag etwas Zeit einzuplanen, in der du Gott bittest, jede Sünde in deinem Leben zu offenbaren. Es kann schmerzhaft sein. Aber dann bitte ich dich, diese Sünde zu bekennen und sie aus deinem Leben zu beseitigen. Nur so kannst du vorbereitet sein, Gott jeden Tag zu dienen. Schatten mögen also nicht allzu wichtig erscheinen. Aber die Stiftshütte ist trotzdem von Bedeutung, weil sie uns auf Jesus hinweist und darauf, wie er für unsere Sünden gesühnt hat. Amen.